Vorsicht, heute ist Eis auf den Straßen. Wenn du jetzt 3 Euro zahlst, dann verrate ich dir, wo du auf deinem Arbeitsweg vielleicht auf die Schnauze fällst.
Übermorgen. Wie Technik unser Morgen verändert.
Heute kommst du mit auf 2 Messen, die auf den ersten Blick ziemlich unterschiedlich wirken. Auf der einen Seite haben wir die Intersolar in München. Da dreht sich alles um die Themen wie Solarenergie, Speicher, Wallboxen, Stromnetze. Und auf der anderen Seite besuchen wir die Eurobike in Frankfurt. Also klar, Fahrräder, E-Bikes, Lastenräder, neue Mobilitätsideen. Wir schauen mal, was von dort alles mitgebracht wird. Unterschiedlich sind sie ja, aber eigentlich erzählen die beiden Messen eine ähnliche Geschichte. Also unser Alltag wird elektrischer, er wird vernetzter, er wird datengetriebener. Die Frage ist eigentlich nur, wie genau? Und das beantworten dir jetzt meine Kollegen Stefan Möllenhoff und Artem Sandler, die vor Ort waren. Was war los? Welche Produkte und Ideen sind den beiden hängen geblieben? Darum geht es nämlich heute. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Und damit auch ein Hallo an Stefan und Artem.
Hallo.
Hallo zurück.
Lass uns doch vielleicht mal mit so einem Bild von der Messe starten oder von den Messen. Was habt ihr so gesehen, bei dem ihr gedacht habt, okay, das beschreibt diese Messe eigentlich ganz gut? Oder wovon musstet ihr sofort berichten, als ihr angekommen seid oder wieder zurückgegangen seid? Vielleicht fangen wir mal bei dir an, Stefan.
Auffällig war, dass überall immer noch Balkonkraftwerke ein Riesentrend sind, aber die Balkonkraftwerke mit gigantischen Wattzahlen und Leistungsdaten beworben werden, die eigentlich so gar nicht zu Balkonkraftwerken passen. Und gefühlt sind da alle ein bisschen am Rad gedreht.
Klingt nach einem sehr guten Bild. Wenn ihr noch nicht rausgefunden habt, Stefan war offensichtlich auf der Eurobike, auf der Intersolar. Deswegen, Artem, wie war es bei den Fahrrädern?
Ja, bei der Eurobike. Das Ding ist, während sich der Smartphone-Markt quasi schon beruhigt hat, das haben sich ein paar Hersteller herauskristallisiert, die jeder kennt, die die meisten Smartphones produzieren, die man so in den Taschen trägt. Bei der Eurobike ist das völlig anders. Da geht man durch die Aussteller, durch die Gänge, durch die Reihen. Und man findet sehr viele Hersteller, von denen man noch nie etwas gehört hat, die aber wirklich coole Fahrräder, coole E-Bikes präsentieren. Also man merkt, der Markt hat sich noch nicht beruhigt. Es stehen noch viele Entwicklungen an und wir werden sehen, was sich am Ende durchsetzt.
Ich finde das gerade bei der Eurobike so spannend, weil die hat sich ja doch ordentlich verändert jetzt in einem Jahr, oder? Also ist dir das da auch aufgefallen auf der Messe, dass sich die Stimmung so ein bisschen verändert? Was war so im Vergleich zum letzten Jahr anders in diesem Jahr?
Ja und nein. Also die Stimmung war tatsächlich genauso wie früher. Es war alles super. Aber die Zahl der Besucher und die der Aussteller, die ist deutlich weniger geworden. Das hat man sofort erkannt.
Also dann würdest du sagen, die Eurobike hat so ein bisschen Krisenstimmung? Also und woran liegt's? Also es gibt jetzt ja auch oder soll geben ab dem nächsten Jahr eine Konkurrenzmesse dann in Köln.
Ja genau, das ist definitiv einer der Punkte, der dafür gesorgt hat, weil die Branche an sich, die entwickelt sich gerade weiter. Da würde ich auf keinen Fall von einer Krise sprechen. Auf der Eurobike, ja, die ist ein bisschen kleiner gewesen, aber die Leute, die da waren, waren nicht weniger enthusiastisch und das hat man gemerkt.
Vor allen Dingen, weil da auch ein paar Sachen rumgekommen sind, die ziemlich abgedreht sind. Ich sag nur Fahrräder mit Features, die ihr aus dem Auto kennt, aber dazu gleich mehr. Weil wir gucken dann erstmal auf die Intersolar. Schauen wir uns dort mal ein bisschen die Messe genauer an. Die Module auf dem Dach und auf dem Balkon. Stefan, du hast gesagt, da gibt es jetzt, die sind viel größer, alleine auch schon was Leistung angeht. Das war so das Ding, was dir als erstes aufgefallen ist. War das der wichtigste Trend auf der Intersolar?
Also grundsätzlich bei den Modulen hat sich gar nicht so wahnsinnig viel getan. Also bei PV-Module, da sind die Unterschiede relativ marginal. Die werden von Jahr zu Jahr und von Generation zu Generation werden die ein bisschen besser. Und es gibt jetzt durch eine regulatorische Änderung auch größere Module als früher, die dann natürlich entsprechend mehr Leistung haben. Aber grundsätzlich ändert sich da gar nicht so wahnsinnig viel. Wo sich jetzt einiges tut und bewegt, ist bei den Balkonkraftwerkspeichern. Weil die Frage ist ja immer, du hast ein Solarpanel, das hängt bei dir auf dem Balkon oder auf dem Dach oder steht im Garten. Und das sammelt logischerweise tagsüber Strom. Tagsüber verbrauchst du den Strom aber meistens nicht, weil tagsüber bist du vielleicht im Büro oder bist gar nicht zu Hause oder bist im Homeoffice und verbrauchst nicht wahnsinnig viel Strom. Und abends, wenn du dann kochst, zockst, sonst was machst, dann brauchst du eigentlich den Strom. Dann ist aber die Sonne weg. Das heißt, es macht eigentlich total viel Sinn, sich einen Speicher zu Hause aufzustellen, der tagsüber den überschüssigen Strom, der sonst einfach ins Netz verloren ginge, speichert und den dann abends wieder abgibt. Und bei diesen Speichern hat sich sehr, sehr viel getan. Also einmal sind die unglaublich viel günstiger geworden. Du hast Größenordnung für 1.000 Euro vor 3 Jahren einen Speicher mit ungefähr 1 bis 2 Kilowattstunden gekriegt. Mhm, inzwischen kriegst du für den Preis 5 Kilowattstunden, also das 2,5 bis 5-fache. Und die Speicher sind auch inzwischen deutlich, deutlich mächtiger geworden und eigentlich auch mächtiger, als sie sein dürfen. Also die.
Das musst du genau erklären.
Ja, also eigentlich darfst du an so einen Speicher. Es gibt ja verschiedene Modi, wie du ein Balkonkraftwerk betreiben darfst. Wenn du es im quasi Standardmodus betreibst, dann darfst du an ein Balkonkraftwerk 2 PV-Module dranhängen. Standardmodus heißt, du steckst das mit einem Schuko-Stecker in eine Steckdose rein. Dann darfst du an ein Balkonkraftwerk oder Balkonkraftwerkspeicher darfst du maximal 960 Watt Peak an Modulleistung dranhängen. Das heißt, das sind 2 handelsübliche PV-Module. Wenn du eine spezielle Einspeisesteckdose montieren lässt, die einen Kontaktschutz hat, zum Beispiel einen WLAN-Stecker, dann darfst du bis zu 2000 Watt Peak Modulleistung nutzen. Also das sind dann üblicherweise 4 Module. Und du darfst in beiden Fällen maximal 800 Watt einspeisen. Wenn du jetzt über die Intersolar gehst, dann schreiben die da bei ihren Balkonkraftwerkspeichern, siehst du dann überall bis zu 5000 Watt Peak Modulleistung, bis zu 3000 Watt Einspeiseleistung, 3600 Watt Einspeise. Steht an fast jedem dann dran. Aber der Punkt ist, darfst du gar nicht. Und das kannst du auch mit den mitgelieferten Möglichkeiten gar nicht so nutzen. Das heißt, du packst das Ding aus, du steckst es in die Steckdose und dann macht das halt nur die 800 Watt Einspeiseleistung, die Balkonkraftwerke seit 3 Jahren machen. Und du darfst auch nicht mehr als, je nachdem, was du für einen Stecker dran hast, 960 oder 2000 Watt PV-Leistung nutzen. Aber, und das ist trotzdem interessant, du kannst bei all den Speichern, du kannst dir immer einen Elektriker holen und diesen Speicher fest verdrahten lassen. Also fest verdrahten heißt, der Speicher kriegt einen eigenen Stromkreis und wird quasi direkt an den Sicherungskasten angeschlossen, ohne dass eine Steckdose dazwischen ist, und hat in deinem Sicherungskasten eine eigene Sicherung. Und damit ist immer gewährleistet, dass auf diesem Stromkreis immer nur das Balkonkraftwerk hängt oder der Speicher hängt und keine weiteren Verbraucher. Und in dem Modus kannst du es dann tatsächlich voll ausnutzen. Das heißt, da kannst du dann bis zu 3600 Watt, so sind die halt standardmäßig mit einer 16 Ampere Sicherung abgesichert, kannst du bis zu 3600 Watt einspeisen. Wenn dein Balkonkraftwerk dann an einem eigenen Stromkreis angeschlossen ist mit einer 16 Ampere Absicherung, dann kannst du bis zu 3600 Watt Peak auch legal einspeisen und du darfst dann auch deutlich mehr Modulleistung an das Ding dranhängen, weil das ist quasi wie eine PV-Anlage, wie du sie auf dem Dach hast. Also wie eine große, ausgewachsene Solaranlage dann. Aber es ist eben deutlich einfacher vom Anschluss her als die klassischen PV-Anlagen. Und ja, klar. Viele von den Systemen sind modular. Also EcoFlow hat zum Beispiel ein System vorgestellt. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber wenn du das über einen zusätzlichen Hub installierst, dann kannst du bis zu 30.000 Watt Peak Modulleistung dranhängen und bis zu 18 Kilowattstunden Speicherkapazität. Und also das ist mehr, als du bei den allermeisten privat genutzten Solaranlagen hast. Und du fängst halt an mit einem kleinen Balkonkraftwerkspeicher und du kannst dann noch weitere Module dazu kaufen, Speichermodule dazu kaufen, kannst die stapeln und kannst dann mit einem kleinen Speicher anfangen, mit 800 Watt Einspeiseleistung, mit 2 PV-Modulen, und irgendwann sagst du dann, okay, jetzt hänge ich mir noch 2 Module dran, dann brauche ich noch eine Einspeisesteckdose, was ein relativ kleines Upgrade ist. Und wenn du dann doch nochmal irgendwie, keine Ahnung, ziehst um und hast vielleicht mehr Platz, oder du, keine Ahnung, hast dann, sagst, okay, ich kann jetzt auf dem Dach dann doch mal irgendwie Module installieren, weil du auf den Geschmack gekommen bist, dann kannst du das halt upgraden. Und das ist eigentlich eine relativ spannende Entwicklung.
Das ist wie so ein Klemmbaustein-Erweiterungs-Set.
Ja, lustigerweise, die haben auch tatsächlich, die meisten sind inzwischen kabellos verdrahtet. Also kabellos nicht im Sinne von Wi-Fi, sondern du brauchst keine Kabel zum Verdrahten. Das heißt, du steckst die haben unten einen Stecker oder unten die Buchse dran. Und so
kannst sie wirklich einfach zusammenstecken.
Pins, genau. Und du steckst die dann wie Lego aufeinander, ohne dass du irgendwie zusätzliche Kabel rumhängen hast.
Das ist ja lustig. Geht dann da wirklich, also jetzt der Trend zu diesen ganzen System oder eher zu Einzelprodukten, die dann zusammengesteckt werden? Was würdest du sagen?
Also die meisten Produkte funktionieren tatsächlich als Einzelprodukt mit einem relativ niedrigen Einstiegspreis. Das heißt, du kaufst dir dann so einen Speicher für 1000 Euro und du kannst dir dann modular dazu noch weitere Speichermodule kaufen. Und du kannst dir, wenn du das System dann mehrphasig betreiben willst, dann noch weitere Wechselrichter und Speichermodule. Also es gibt quasi Module, die erweitern nur den Speicher, und es gibt Module, die halt die Verbindung zu deinem Stromkreis oder zu deinem Hausnetz herstellen. Und du kannst es dir dann halt so zusammenstellen, wie du möchtest. Du fängst typischerweise erstmal mit einem Wechselrichter-Akkumodul an, und dann kannst du das bis zu einem gewissen Rahmen erweitern. Und wenn du dann den Rahmen ausgeschöpft hast, dann kannst du dir halt ein weiteres Wechselrichter-Akkumodul kaufen und das dann wieder erweitern. Und es ist zumindest ein Trend, der auffällt. Und früher gab es ja immer die Balkonkraftwerke, das waren halt zwei Solarmodule, ein Wechselrichter, und dann kamen irgendwann noch die Speicher dazu. Und es gab halt die großen Dachanlagen, wo du, keine Ahnung, 30 Solarmodule, 20 Solarmodule auf dem Dach hast und irgendwie einen großen Wechselrichter und relativ teure und aufwendige Installation halt. Und jetzt etabliert sich gerade noch so ein Zwischending. Und das finde ich ganz spannend, weil die sind auch so gebaut, dass sie relativ schnell und einfach zu installieren sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass mittelfristig dadurch die Hemmschwelle oder der Zugang zu PV-Anlagen einfacher wird.
Finde ich, hat man ja auch schon gesehen, jetzt alleine an der Tatsache, dass sich innerhalb von 3-4 Jahren der Preis für Speicher so verringert hat. Also dass es, je mehr Angebote es gibt, desto mehr Auswahl, desto zugänglicher wird ja auch der Markt. Plus es gibt ja auch noch weitere Innovationen, so Richtung Wetterdaten mit einzubeziehen, die Strompreise, das Verhalten, was du vorhin gesagt hast, ne, wir sind halt tagsüber nicht da und dann abends dann geht der Verbrauch nach oben. Gab es dazu auch ganz viel, also auch so mit Stichwort dynamische Stromtarife, mehr Flexibilität, so war. Wie war das auf der Messe?
Ja, man hört ganz viel von KI, ist natürlich auch überall in jedem System drin, was dann deine ganzen Verbraucher zu Hause smart steuern soll und auf die Wettervorhersage noch eingeht und dann guckt in den nächsten Tagen, mache ich jetzt den Akku voll oder nicht, oder kommt vielleicht sogar ein Unwetter und ich entlade den Akku nicht, um im Falle eines Stromausfalls noch irgendwie eine Reserve zu haben. Erfahrungsgemäß ist in der Praxis der Nutzen davon so lala, ja. Die dynamischen Stromtarife, die sind preislich noch nicht so unterschiedlich zwischen den günstigen und den teuren Phasen, dass es sich wirklich, wirklich lohnen würde. Also ja, man kann mit Aufwand und Gebastel ein paar Euro sparen, aber es ist nicht so dramatisch, wie man das vielleicht denken mag. Also es sind, ja klar, es gibt, wenn du im Frühling irgendwie Tage hast mit viel Wind und viel Sonne, dann gibt es mal ein paar Tage mit negativen Strompreisen. Und wenn du dann quasi, keine Ahnung, den Backofen anmachst und den Herd und den Wasserkocher und alles, dann kriegst du für jeden Strom, den du verbrauchst, wirst du dann bezahlt. Aber das sind, wie viel, 3-4 Tage im Jahr. Und an den üblichen Tagen ist der Unterschied nicht so besonders groß. Und ich glaube, im Moment hält sich das Einsparpotenzial dann noch relativ in Grenzen.
Okay, es ist noch nicht so im Alltag angekommen.
Ja, das wird sich vielleicht ändern, wenn sich nicht nur der Strompreis, also der Strompreis, den man bei einem dynamischen Tarif bezahlt, der besteht ja aus mehreren Komponenten. Und zwar gibt es einmal die Komponente der Börsenstrompreis. Das heißt, wo dein Netzanbieter quasi, der kauft ja den Strom an der Strombörse ein und zahlt quasi einen Erzeugerpreis für den Strom. Und dann hast du aber noch die Netzentgelte, die halt für den Transport, quasi den Transport vom Strom in deinen Haushalt bezahlen. Und die Netzentgelte sind fix aktuell. Das heißt, du hast immer diesen variablen Teil und einen fixen Teil. Zukünftig sollen die Netzentgelte auch irgendwann mal variabel werden. Und wenn sie das tun, dann ist quasi der Abstand zwischen einem günstigen Strompreis und einem teuren Strompreis in Abhängigkeit von der Nachfrage deutlich größer. Und dann könnte es sich mehr lohnen. Aber aktuell mit nur einem variablen Erzeugeranteil oder Börsenanteil ist es ja schwierig, dass sich's lohnt. Also ich muss gestehen, ich habe selber keinen dynamischen Stromtarif. Der Kollege Thorsten hat ja einen und experimentiert damit auch rum. Der hat auch einen Speicher zu Hause, mit den er zu günstigen Tageszeiten volllädt und dann in den Spitzenzeiten den Speicher entlädt. Und sein Fazit, er hat das mal ausführlich auf Insight Digital erklärt, wie er das gemacht hat, sein Fazit war, lohnt sich nicht. Also auch, weil die Speicher ja noch relativ teuer sind und vor allem zum damaligen Zeitpunkt waren sie noch teurer, aber sie sind immer noch zu teuer, als dass sich's lohnen würde. Und die Unterschiede zwischen den günstigen und den teuren Phasen sind auch immer noch nicht groß genug.
Ja, okay. Das war dann also schon mal so ein bisschen der Blick, wo es dann eventuell hingehen könnte. Diese Mittellösung oder diese Übergangslösung, von der du gesprochen hast, ist dann eher schon was, was so die Einsteiger vielleicht ein bisschen ranholen könnte ans Thema. Ähnlich, mal gucken, ob es auch so auf der Eurobike war. Also klar, wir haben, es ist die Fahrradmesse, aber ich glaube, die ursprüngliche Definition von Fahrrad mit zwei Rädern, Lenkern und Pedale und los geht's, die hat sich eher gewandelt hin zu dem großen E auf der Messe, oder Artem? Also erzähl mal gern, wie ist dein erster Eindruck der Messe gewesen? Gibt es überhaupt noch Fahrräder ohne Motor da?
Ja, das kann man definitiv so sagen, aber ich möchte dich beruhigen. Ja, es gibt auch ganz normale Fahrräder, die werden auch nicht verschwinden. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Aber ja, der Trend, der liegt schon zum Richtung großes E, wie du gesagt hast, beziehungsweise Richtung Pedelecs. Die findet man auf der Messe an jeder Ecke, in allen Formen und Farben, mit ganz unterschiedlichen Funktionen. Manche setzen den Fokus so auf beispielsweise einen tiefen Einstieg, also dass so ziemlich alle das Rad nutzen können, egal ob sie irgendwie beeinträchtigt sind oder vielleicht einfach nur schon älter. Manche legen den Fokus auf Sicherheit oder auf Geschwindigkeit. Aber ja, definitiv das große E, das setze ich gerade durch, sowohl auf der Messe als auch generell auf den Straßen.
Ich habe vorhin schon mal kurz angeteasert, ist die Funktionen, die es gibt, also sind, wo wird es eine Spielerei? Aber wir können ja mal anfangen. Du hast zwei Prototypen gesehen, die dich besonders beeindruckt haben. Und bei dem einen habe ich vorhin schon angeteasert, dass es so ein bisschen Autotechnik aufs Fahrrad kommt. Das musst du mal unbedingt erzählen. Was genau ist das?
Ja, die Rede ist vom Canyon Predict. Das ist ein Rad, das eben noch ein Prototyp ist. Das wird vielleicht in ein paar Jahren hier durch die Straßen düsen, vielleicht auch nicht. Vielleicht mit der Ausstattung, die jetzt angeteasert wurde, vielleicht, wie gesagt, auch das nicht. Aber aktuell, ja, das ist das große Highlight. Also das Rad hat sehr viel Technik, was man verbauen könnte. Das große Highlight ist vermutlich die Sensorik, die in 360 Grad Winkel alles filmt, also Kameras, Radar, sowas. Und diese analysiert das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer, also alle um dich herum, Autos oder auch Radler. Und wenn das System merkt, oh, die kommen dir zu nah oder die fahren in deine Richtung und es könnte eine gefährliche Situation entstehen, dann bekommst du als Fahrer eine Warnung zu einer Situation, die du eventuell, weil du in eine andere Richtung geschaut hast, weil du gerade, keine Ahnung, an das Abendessen gedacht hast, die du nicht bemerkst. Und so wird es als Einblendung auf dem Display dargestellt, auf dem Rad selber. Und es soll auch ein Vibrationsfeedback im Lenkrad verbaut werden, so dass man vorab gewarnt wird und im besten Fall die Gefahrensituation einfach umgeht, indem man abbremst oder ein bisschen seine Richtung ändert.
Also so eine Art Sicherheitslösung für wahrscheinlich noch eine Geldzahl, die niemand weiß und noch niemand weiß, ob sie auch wirklich dann eingesetzt und umgesetzt wird. Aber ich finde diese Idee, darüber schon mal nachzudenken, das Fahrradfahren generell sicherer zu machen, also gerade für Leute, die eben in Großstädten unterwegs sind, ist ja mega. Ausprobieren konnte man wahrscheinlich noch nichts davon, oder?
Nee, leider nicht. Aber wie uns der Erste gesagt hat, er nutzt aktuell genau die Eurobike, die Messe, um herauszufinden, welche dieser zig Funktionen, die da vorgestellt wurden für das coole neue E-Bike bzw. Pedelec, wirklich in Zukunft relevant sind. Also man kann natürlich so ziemlich alles in ein Rad stecken und dann kostet das Ding 20.000 Euro. Ob das noch wirtschaftlich ist oder auch die Zielgruppe erreicht, ist fraglich. Also zum Beispiel gibt es auch eine Möglichkeit, dass das Rad dir beim schlechten Untergrund Warnungen gibt. Also es merkt irgendwie beim Schotter oder noch schlimmer irgendwie, vielleicht ist die Straße nass und du bekommst auch da eine Warnung von wegen, hey, pass mal auf, hier könnte es gefährlich werden. Und die Frage ist dann, wollen die Leute das überhaupt? Also brauchen die Leute diese Funktion? Und wenn nicht, dann könnte man sie sparen und das Rad etwas günstiger machen. Aber ja, aktuell, wie gesagt, weiß man nicht wirklich, was alles reinkommt. Es gab auf der Eurobike Umfragen. Ich habe tatsächlich teilgenommen.
Erzähl mal, was kommt bei dir in dein Build Your Bike rein?
Oh, sehr viele Funktionen wurden da vorgestellt. Tatsächlich sind das die zwei, also die, die ich gerade genannt habe, mit der Sensorik, die den die anderen Verkehrsteilnehmer misst. Mhm. Und vielleicht auch das mit dem Untergrund, weil man merkt teilweise nicht sofort, wenn man mit den Gedanken woanders ist, dass sich was verändert hat, dass zum Beispiel irgendwie etwas nasser ist und deswegen die Fahreigenschaften am Boden sich verändert haben. Und ja, das sind so meine zwei Highlight-Funktionen, aber es wurden auch sehr viele weitere genannt. Auch solche, die aktuell bereits schon verwendet werden. Es ist jetzt nicht alles komplett neu. Aber ja, wir werden sehen, ob dieses Sicherheitskonzept dann wirklich und in welcher Art umgesetzt wird in ein paar Jahren hoffentlich.
Die Features kommen dann bestimmt als Abo-Modell und wird dann... Vorsicht, heute ist Eis auf den Straßen. Wenn du jetzt 3 Euro zahlst, dann verrate ich dir, wo du auf deinem Arbeitsweg vielleicht auf die Schnauze fällst.
Das will ich wirklich nicht hoffen, aber ich weiß, wo die Idee herkommt. Also.
Oh Gott. Das ist, aber damit sprichst du, glaube ich, direkt das nächste Thema an. Also für alles brauchst du dann halt irgendwie wahrscheinlich eine App und irgendwie 25 Updates, irgendwie ganz viele Zugänge und sowas. Also wie nutzerfreundlich ist das am Ende dann noch, bevor ich losfahre, dann erstmal 10 Updates machen muss? Oder war das auch ein Thema auf der Messe, Atem?
Ja und nein. Die App per se nicht. Also sie ist da, man nutzt sie. Jeder Hersteller hat seine eigene. Aber auf dem Rad sollte es minimalistischer werden. Also wenn man durch die Stadt cruist und dann alle 10 Sekunden den Gang drunter und hochschaltet oder sonst irgendwas am Lenker einstellen muss, so irgendwelche Tasten bedienen muss, konzentriert man sich auch weniger auf die Umgebung und da können auch Gefahrensituationen entstehen. Und mal ganz ehrlich, das ist einfach nervig, wenn man beim Radeln wie in so einem Shuttle sitzt und da 400 Schalter umlegen muss. Und es gab ein Unternehmen, das ebenfalls mit einem Konzept, aber mit einem, ich sag mal, zielgerichteteren Konzept, weil das schon in wenigen Jahren wirklich in Serienproduktion gehen soll, dem entgegenwirken soll. Das war HEPA mit dem Konzept Urban X. Und die Idee, also erstmal, das Rad sieht super futuristisch aus, das ist definitiv eine Augenweide sofort. Aber die eigentliche Idee dahinter ist, den Städteverkehr so ein bisschen einfacher zu gestalten. Also, dass man quasi nur auf das Rad sich setzt und nichts mit den Händen machen muss, außer halt das Lenkrad zu halten. Alles andere, sowas wie Gangschaltung oder Unterstützungsmodi, also mehr Unterstützung oder weniger beim Treten, das alles bis hin zu den Bremsen soll über die Tretbewegung, also über die Pedale, geregelt werden.
Das finde ich krass. Das ist wie so ein Automatikfahrrad. Ein Two-Pedal-Automatikfahrrad.
Quasi, könnte man so sagen. Man setzt sich drauf, man radelt durch die Gegend und das Rad macht eigentlich den Rest. Also noch gibt es da auf jeden Fall 2 Bremsen vor der am Senklad. Die kann man bedienen, aber so wie der Hersteller uns gesagt hat, ist das fast schon eher der Gesetzgebung geschuldet und weniger der Notwendigkeit.
Kein Muss. Mhm. Okay. Hey, wie cool. Also ich versuche jetzt gerade mal beide Messen irgendwie nochmal zusammenzuwerfen, weil also die Energieversorgung muss ja auch von irgendwo herkommen. Gibt es die Möglichkeit, irgendwie Solarthemen damit einzubauen? Ich weiß nicht, Stefan, gab es Themen auf der Messe, die auch Richtung Fahrrad gingen?
Ich habe tatsächlich, Zendure hatte ein Lastenrad am Stand, das haben die vorgestellt. Das kommt jetzt auch, ich glaube, auf der IFA wird es offiziell vorgestellt werden. Und das sah halt aus wie diese typischen Baboe, wie spricht man die überhaupt aus? Kennt ihr die, diese Familienräder, diese Lastenräder mit, wo die Kiddies vorne drin sitzen. Ich weiß nicht. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls hatte das vorne so ein, genau, wie so ein Pelikanschnabel, so einen großen Korb halt vorne dran. Und als Deckel gab es eine große Solarzelle. Und wenn die Sonne scheint, dann lädt die Solarzelle mehr als das E-Bike bei voller Geschwindigkeit verbraucht. Das heißt, hast quasi ein Fahrrad mit unendlicher Akkulaufzeit. Die haben zusätzlich dann auch noch, das fand ich bei Zendure, die übrigens sowieso ein cooles Ökosystem inzwischen aufgebaut haben an PV- und Akkuprodukten. du kannst den Speicher aus dem Fahrrad, aus dem Lastenrad auch rausnehmen und kannst den in dein Balkonkraftwerksystem reindocken, da dann aufladen, dann kannst du ihn wieder rausdocken, kannst ihn wieder ins Fahrrad reinpacken. Ne, und du hast halt ein E-Lastenrad mit, ich glaube, das hat so schon eine irre Reichweite gehabt. Ich glaube, es waren irgendwie 300 Kilometer, 350 Kilometer oder so.
Wow.
Und wie gesagt,
für den langen Weg zur Kita.
Genau. Und wie gesagt, wenn die Sonne scheint, dann hat das quasi unendliche Laufzeit. Und selbst wenn es nachts ist, kannst du damit immer noch 300 oder 350 Kilometer fahren.
Wie genial ist das denn? Wie viel Solar war auf der Eurobike für dich, Artem?
Ja, tatsächlich weniger. Also der Fokus lag eher auf den, ich sag mal, normalen E-Bikes mit Akku. Und die Akkutechnologie wurde halt eher ausgeweitet, dass man vor allem schneller lädt, dass man in 15 Minuten 80% des Akkus laden kann und dann halt weiterfahren kann. Ja, aber Solar wäre natürlich auch sehr praktisch. Nur dann halt eher für Lastenräder. Für normale würde das tricky. Außer man trägt so einen Hut mit Paneelen.
Ey, wir haben Fahrradhelme mit Solar. Ich sag's nur, vielleicht, wir haben ja gute Ideen. Fahrradhelme waren ja auch Thema auf der Eurobike. Du hast mir vorhin von einem erzählt, wo es mittlerweile schon Displays drin gibt.
Genau, das war quasi die zweite Hälfte des Prototypen von Canyon. Auch ein Helm mit einem Head-Up-Display, wo besagte Gefahrenstellen, Gefahrensituationen von eben eingeblendet werden. Und das Schöne ist, der Helm ist jetzt nicht an den Prototyp von Canyon das Rad gekoppelt. Also man kann ihn auch einzeln kaufen und für sein E-Bike dann verwenden. Aber ja, wir werden sehen, ob sich das durchsetzt. Das Ding sieht schon sehr enorm aus. Und ob alle so ein Formel-1-Helm, sage ich mal, auf dem E-Bike oder auf einem normalen Fahrrad sagen wollen, wir werden sehen.
Coolness-Faktor plus 10 auf jeden Fall, finde ich. Und da dann noch Solarzellen obendrauf. Ich meine, der Platz wäre ja da.
Und aerodynamisch.
Hauptsache keine Kabelverbindung zum Fahrrad.
Oh Gott.
Ich reiß schon immer halb das Notebook vom Tisch mit einem Kopfhörer mit Kabel dran.
Ja, das stimmt, das wäre übel. Wir haben jetzt so viel über Sensorik auch gerade bei den E-Bikes gesprochen. Oder gibt es irgendwelche weiteren, wo du sagst, die siehst du in mehreren Bikes oder könntest du dir für verschiedene Bikes auch vorstellen? Jetzt nicht nur für die Prototypen, die eventuell kommen, sondern irgendwie vielleicht auch was, wo du sagst, nee, das wäre schon cool, wenn das in jedem E-Bike wäre.
Ein schönes Highlight in der Hinsicht war die DJI-Tochter Avinox. Die hat ein System vorgestellt, bei dem die Motorunterstützung, also die Tretunterstützung, davon abhängig ist, wie dein Puls ist. Also quasi du bekommst Herzfrequenzmesser, cool, Sensoren, vielleicht in Form einer Smartwatch oder wie auch immer. Und je nachdem, wie ausgelastet du bist, bekommst du halt weniger oder mehr Tretunterstützung. Das Schöne daran ist halt, dass man nur die Unterstützung bekommt, die man will. Also wenn man wirklich noch dieses Fahrradgefühl haben will, aber dann den Komfort von einem Pedelec, dann kann man das damit kombinieren. Man tritt in die Pedale so gut es geht und bekommt halt, wie gesagt, genau die Unterstützung, die man braucht. Und das wird dann auch in anderen, also diese Technologie wird auch in anderen Fahrrädern von anderen Herstellern eingesetzt werden. Teilweise schon jetzt auf der Messe. Also
Das finde ich mega sinnvoll. Das finde ich wirklich eine coole Idee. Das in einem Lastenfahrrad mit Solar. Das würde ich mir gerne bestellen. Da bin ich dabei. Stefan, du hast vorhin schon KI angesprochen, weil ich wollte mal fragen, wie das Thema künstliche Intelligenz auf beiden Messen so behandelt wurde, weil es einfach überall Thema ist. Also klar, auf der Intersolar war es jetzt schon bei den verschiedenen Systemen, die irgendwie analysieren können und vorhersagen können. Artem, spielt KI in E-Bikes denn schon irgendwie eine Rolle?
Ja, dazu müsste man KI definieren, weil aktuell ist ja quasi auf jeder Packung, auf jedem neuen Druck, das man sieht, der Stempel KI. Und ich meine, ja, man kann natürlich die ganze Analyse zum Beispiel der Verkehrsteilnehmer und der Gefahrensituationen, da kommt ja Rechenleistung zum Tragen, also eigentlich KI. Und so gesehen, ja, KI spielt auch eine große Rolle, aber das ist vielleicht nicht ganz die KI, die man jetzt von ChatGPT und Co. kennt. Aber ja, um das Thema wird in so ziemlich, denke ich mal, jedem Bereich relevanter werden und relevanter werden und relevanter werden. Und da machen,
ist auch ein Verkaufsding, ja, ne? Und ein Marketingding. Wenn es nirgendwo draufsteht, dann wirkst du schon irgendwie altbacken.
Auf jeden Fall, aber da machen halt auch Pedelecs, E-Bikes keine Ausnahme. Sowohl als Marketing-Gag als auch wirklich als notwendige Funktion.
Wie ist es auf der Intersolar gewesen, Stefan? Ist KI das Zukunftsthema oder ist es noch was anderes?
Ja, also es gab, wie gesagt, relativ viele Produkte, die eben mit diesem Energy Management werben, das dann auch per KI passieren soll. Also mit dynamischen Stromtarife sind da ein Punkt. Anderer Punkt ist halt das Energiemanagement im Haushalt. Also dass das System quasi weiß, morgen wird es deutlich wärmer, dann heize ich heute vielleicht nicht ganz so viel. Also das ganze Thema Energiemanagement lohnt sich halt, je mehr richtig große Verbraucher man im Haushalt hat. Ob man jetzt eine Spülmaschine, wenn man die startet, das spart Krümelbeträge. Aber ein E-Auto, was du laden kannst, das sind halt einfach ganz andere Energiemengen. Und da fängt es dann schon an, sich zu lohnen, ein smartes Energiemanagement zu Hause zu haben. Oder eine Wärmepumpe, die halt dann ja einen Energieüberschuss vielleicht für den Nachfolgetag, wo es kalt und bewölkt ist, aufbaut, indem sie halt einfach an dem Vortag quasi mehr heizt, als sie eigentlich müsste und dann den Brauchwassertank ein paar Grad höher fährt, als sie es normal tun würde. Also bei den ganz großen Verbrauchern lohnt sich's und da hilft auf jeden Fall KI zu einem Teil auch. Vieles ist aber auch Spielerei, also dass jetzt eine KI dann irgendwie dir die Waschmaschine anschaltet, wenn der Strom günstiger ist oder die Sonne gerade scheint. Oh, puh, also so irrsinnig viel spart das jetzt nicht. Und es gibt halt viele nette Spielereien, also dass du mit dem KI-Agenten oder mit einer KI quasi sprechen kannst per natürliche Sprache. Und dann fragen kannst, ja, was passiert denn eigentlich gerade in meinem Haushalt? Und dann wird dir erklärt, ja, ich lade gerade das Elektroauto auf, weil es kommt gerade vom Dach halt sehr viel Strom. Und das macht das ganze Thema vielleicht ein bisschen lebendiger und transparenter, als es sonst mit anderen, wie es halt vorher war. Es wird halt erklärt und ist nicht mehr ganz so hinter technischen Daten, Spezifikationen versteckt wie früher.
Der Zugang ist ein bisschen niedrigschwelliger.
Genau, ja. Daneben, also neben KI, gibt es noch ein zweites Zukunftsthema, was ich ganz spannend fand auf der Intersolar. Und zwar sind das Natriumzellen, Natriumakkus. Ihr kennt es ja, Lithium-Ionen-Akkus sind die klassischen Akkus, die man überall findet, in Smartphones, E-Bikes, sonst was. Seit kurzem gibt es jetzt die Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Und die Eisenphosphat-Akkus, die haben den Vorteil, die sind ungefährlicher als die Lithium-Ionen-Akkus. Das heißt, selbst wenn du da irgendwie ein Loch, einen Nagel reinschlägst, die explodieren nicht, sondern die kokeln halt maximal ein bisschen rum und gasen aus. Das Problem bei allen Lithium-Akkus ist aber, du brauchst Lithium dafür. Und Lithium ist halt relativ begrenzt und kommt nicht überall auf der Welt vor, ist relativ teuer. Und bei Natrium-Akkus ersetzt du Lithium durch Natrium, was im Periodensystem ja unter Lithium steht, dadurch relativ ähnliche chemisch-physikalische Eigenschaften hat. Das Problem war halt, früher konnte man mit Natrium sehr schwer die Zellen bauen. Das wird jetzt aber besser und jetzt kommen tatsächlich Natriumzellen langsam in einen ähnlichen Preisbereich wie die Lithiumzellen. Und Natrium ist halt quasi in beliebiger Menge verfügbar. Natrium ist halt ein Bestandteil von Kochsalz und das gibt's überall. Der Nachteil von Natriumzellen, die werden, und deswegen werden die es auch in absehbarer Zeit nicht wahrscheinlich in E-Bikes und Smartphones schaffen, ist, die sind einfach größer und schwerer. Aber wie gesagt, Natrium ist halt super leicht verfügbar und wenn du einen Speicher zu Hause hast, der halt im Keller steht, dann ist dir egal, ob der jetzt irgendwie 20% größer oder schwerer ist. Das ist relativ wurscht. Und ein weiterer großer Vorteil von Natriumzellen ist, die lassen sich bis minus 20 Grad laden und entladen. Und alle Lithium-Akkus, vor allem die Eisenphosphat-Akkus, die sind relativ frostempfindlich. Das heißt, unter 0 Grad kannst du die nicht mehr laden oder entladen. Und wenn du dann so einen Speicher zum Beispiel in der Garage stehen hast und es wird sehr kalt, dann muss der aktiv heizen. Und viele von den Balkonkraftwerkspeichern, die ja dafür gemacht sind, auf dem Balkon zu stehen. Die haben dann tatsächlich eine integrierte Heizung drin. Aber wenn dann bei minus 10 Grad dein Speicher Energie verbrennt, um auf dem Balkon zu heizen, dann ist das auch nicht unbedingt so
plus minus null
super sinnvoll, ja. Und es gab so ein paar Unternehmen in ganz verschiedenen Bereichen, die erste Natrium-Akkus gezeigt haben. Einmal war das für Heimspeicher, für den Privatanwendungsbereich Revolta, ein Frankfurter Start-up. Die wollen jetzt im September die ersten Heimspeicher fertig haben, die man dann kaufen kann. Ich habe mit denen auf der Intersolar geredet, das sah alles noch so ein bisschen unfertig aus, aber ja, die waren optimistisch, dass sie damit an den Start gehen. Und ich fänd das super, weil wenn der Erste damit erstmal auf dem Markt ist und damit Werbung macht, dann werden sicher auch bald andere folgen.
Wie wir gesehen haben, mit je mehr Angebot, desto zugänglicher wird ja das Produkt dann auch.
Genau, ja. Und Natrium-Akkus sind auch noch mal sicherer als Lithium-Akkus. Und dann so am anderen Ende vom Spektrum gab es noch CATL, glaube ich, der weltgrößte Akkuhersteller. Also die ganz viele Akkuzellen, die in Produkten von, was weiß ich was, Jackery, EcoFlow, Anker, sonst was stecken, die kommen von CATL. Und die bauen jetzt ihre Industriespeicheranlagen, also für Betreiber von Wind- und Solarparks. Da haben die auch den ersten Natrium oder den ersten Akku auf Natriumbasis vorgestellt. Und ja, das ja, bei so einem Akku für einen Solar- oder Windpark ist ja auch egal, wie groß und wie schwer der ist. Die haben halt so Schiffscontainer-Format. Und die haben wohl auch gesagt, dass, ich habe es nicht aus erster Hand, die Informationen, aber dass die nochmal mit Natriumzellen günstiger werden als mit Akkus auf Lithium-Technologie. Also die sind dann bei den reinen Zellen jetzt wohl im Bereich 1 Cent pro Kilowattstunde und die Lithium-Akkus waren nochmal so 50% teurer.
Ja.
1 Cent pro Kilowattstunde klingt übrigens irrsinnig wenig, aber das sind nur die Zellen und da ist nicht die ganze Infrastruktur, die man außenrum braucht. Also Battery Management System und so ist dann natürlich alles nicht dabei. Dann wird es auch wieder ein ganzes Eck teurer. Aber ja.
Krass. Ja, also das ist doch mal ein spannender Blick auf jeden Fall auch auf das Übermorgen, was da so auch in der Technologie noch sich verändern könnte und auf uns zukommt. Wir haben jetzt bei beiden Messen so einen Blick gehabt, so wie sieht der Alltag aus, die Realität, was könnte kommen, was ist vielleicht Spielerei, was wird ausprobiert, Trial and Error mäßig. Wenn ihr jetzt von euren Messen eine Sache hättet mitnehmen dürfen, ich weiß ja nicht, was bei euch so im Koffer gelandet ist. Eventuell ist ja was drin gelandet, aber ob erlaubt oder nicht. Aber was wäre das, was ihr auf jeden Fall mitgenommen hättet? Vielleicht Atem, Wummel wärst du jetzt. Also bei dir ist es ein bisschen einfacher, glaube ich, mitnehmen. Was hättest du mitgenommen oder worauf wärst du am liebsten direkt rausgefahren?
Ja, mitnehmen ist definitiv einfacher, wenn man sich einfach draufsetzen kann. keine Weltneuheit, beziehungsweise keine weltverändernde Neuheit, aber was ich wirklich aus für mich selber ganz cool fand. Es wurde ein Pedelec vorgestellt, das komplett, also der Rahmen zumindest, komplett aus Kunststoff gebaut wurde. Und das sieht so ein bisschen aus wie so ein Spielzeug in groß. Also
so ein Kinderfahrrad in groß.
Ich hatte da so ein bisschen Hot Wheels Vibes. So ein Hot Wheels als großes Auto und hier halt ein Fahrrad in groß. Und das sieht eigentlich echt deutlich besser aus, als man erwarten könnte. Und vor allem ist das ein Blickfang. Also das ist definitiv etwas ganz anderes. Und da würde ich mich ganz gerne mal draufsetzen und von Frankfurt hierhin nach Bonn radeln. Das wäre schon schön.
Ist auf jeden Fall auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit, was nach vorne gelegt wird. Das finde ich cool. Sowohl beim Radeln als auch im Rahmen. Stefan, wie ist es bei dir?
Ich hätte tatsächlich direkt das Lastenrad geklaut.
Okay, das ist auch wirklich cool. Wenn Atem irgendwo mit seinem Fahrrad liegen bleibt, hast du ja 300 Kilometer, um ihn wieder einzusammeln.
Genau.
Und kannst ihn vorne reinsetzen und mitnehmen.
Auf jeden Fall.
Das hätte ich gerne schriftlich.
Genau, dein persönlicher Pannenservice.
Man muss die Gelegenheit ergreifen.
Okay. Ich lasse euch hier gerne darüber noch weiter diskutieren und verabschiede dann alle anderen, die zuhören, weil unser Blick auf die zwei Messen, der hat uns ja auf jeden Fall mal gezeigt, wie eng Energie und Mobilität inzwischen ja auch da zusammenhängen. Also wir können den Strom nicht nur herstellen, wir reden darüber, wie können wir ihn am besten speichern, wie können wir ihn flexibler nutzen und auf der Eurobike, was können wir noch alles in ein E-Bike reinpacken, brauchen wir es überhaupt, gucken wir dann später. Aber hey, die Möglichkeiten sind alle da. Deswegen vielen Dank euch beiden erstmal für die Eindrücke von den Messen.
Danke.
Gerne.
Danke dir, Johanna.
Und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag schon wieder. Also vergesst nicht, den Podcast unbedingt zu abonnieren. Ihr verpasst die Folge dann nicht. Und bis dahin natürlich freu dich auf morgen.